Kulturdenken. Der Podcast des IFK. Willkommen bei Kulturdenken, dem Podcast des IFK. In dieser Ausgabe werden wir unterschiedliche kulturwissenschaftliche Ansätze unter dem Titel Emanzipation und Differenz kennenlernen. So lautete auch die Überschrift eines der Schwerpunkte der IFK-Tagung Where Are We Now, die im Sommer stattfand.
We have now three lectures coming up under the title of Emancipation and Difference.
Karin Harasser moderiert hier an, auf Englisch, denn der erste Vortrag ist von Rita Segato, einer brasilianisch-argentinischen Anthropologin. Wir hörten dann auch ein paar Auszüge aus dem Vortrag von Eva von Redeker, einer deutschen Philosophin, und wir hören ein Interview mit Peter Beckste. Davor aber eine Einordnung von Karin Harasser, der Direktorin des IFK, die gemeinsam mit dem Kulturphilosophen und ehemaligen IFK-Direktor Thomas Macho diese Tagung designte. Was steckt denn hinter dieser Überschrift Emanzipation und Differenz?
Die wichtigste Idee, die in diesem Panel drinnen steckt, ist, dass wir beide vehemente Gegner von Identitätspolitiken sind. Jetzt wollten wir eben auch nicht Identität drüber schreiben, sondern wollten uns eher mit der Frage, wie sich eben Unterschiede, Differenzen auf Emanzipations-, Freiheitsvorstellungen und ähnliches auswirken, ins Zentrum stellen. Das heißt, das sind alles Leute, die sich mit Differenzfragen beschäftigen und alle einen nicht-identitären Zugang dazu vertreten. Das war sozusagen unser Zugang dazu.
Das ist ein Knackpunkt, der auch immer wieder auf der Tagung diskutiert wurde. Identitätspolitik, wie sie Karin Harasser hier kritisiert, geht von festgeschriebenen Merkmalen aus, die eine Person ausmachen sollen. Etwa Merkmale, die Personen auf ihre Herkunft, ihr Geschlecht, auf ihre soziale Situation reduzieren und festschreiben. Aber Identitätspolitik ist auch eine Art Kampfbegriff der Rechten geworden, um jedes Denken zu diffamieren, das diese Kategorien ins Wanken bringen möchte. Wie man unterschiedliche Situationen, Lebensweisen, Biologien, Begehren, eben Differenzen anerkennen kann, ohne diese sofort in eine Hierarchie zu bringen oder zu werten, war eine der unterliegenden Grundfragen dieser Beiträge zu Emanzipation und Differenz.
Wichtig war es uns auf dem Gebiet auch über den europäischen Tellerrand zu schauen. Wir haben deshalb die Rita Segato eingeladen, eine brasilianisch-argentinische Genderforscherin, die mit Forschung in den Vordergrund getreten ist. Eben total interessant, wo sie eigentlich sowas wie die symbolische Dimension von physischer Gewalt thematisiert. Also sie hat die Frauenmorde in Ciudad Juárez untersucht und hat sich gefragt, was ist denn das für ein symbolisches System, das von diesen Banden auf den Körpern der Frauen eingerichtet wird. Das heißt, es geht, wenn man so will, um eine physische Differenz, weil es werden dort, was wirklich hardcore ist, seit Jahrzehnten inzwischen einfach Frauen oder als weiblich gelesene Menschen ermordet. Sie hat sich aber immer dafür interessiert zu fragen, gibt es da eine Botschaft und warum machen die das und was ist sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen dieser symbolischen Gewaltanwendung und der physischen Vernichtung?
Bei ihrem Vortrag in Wien betonte Rita Segato eingangs die Macht und Kraft der Humanities, also der Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften, was das Prägen von Begriffen anbelangt. Diese Wissenschaften benennen die Welt und prägen sie dadurch.
I believe that the humanities are the most powerful disciplinary field because their activity of providing names creates reality and even shapes the future. I know from my personal experience and that of other authors that when a name is forged, made available and acquires the capacity of circulation, accepted and transformed into common currency in language, it is because it captures something that is already in people's experience and only needed the conceptual capture given by the name.
Rita Segatos Beispiel ist The Coloniality of Power, die Kolonialität der Macht, ein Begriff bzw. ein Konzept von Anibal Quijano, einem peruanischen Soziologen.
An example, Quijano's expression, coloniality of power. Even when people often do not know its authorship, since the author remained in his native country and in his native language most of the time and as long as he could, because he never wanted to really leave Peru, his country, except for brief moments of exile, the expression has obtained nowadays an increasingly wide circulation in our environment.
Quijano differenziert in seiner Forschung die vielschichtige Wirkweise von Kolonisierung aus. Und Rita Segato erweitert diese um eine Kritik der Geschlechtergerechtigkeit.
Anibal Quijano's proposal of a perspective of coloniality of power arises precisely within the period of collapse of Berlin Wall, of the Berlin Wall. Strict loyalties for East or West got loosened, and the Peruvian author dared to say that class has color, not only in Latin America, but in the whole of the world. So he proposed that race is the epicenter of the world colonial divide and the difference of power and wealth. Racialization and Eurocentrism, two words for discrimination of bodies and their knowledges and products, as I earlier said. His extraordinary definition, race is a colonial invention derived from the attribution of a different biology an other biological organism, that is to attribute another nature to the defeated people, that had never happened before, only happened with the conquest.
Und hier kommen wir zu dem Begriff der Differenz. Differenzen sind real. Wir sind nicht alle gleich, das ist klar. Aber was auch klar gesehen werden muss, ist, dass in gewissen Situationen Differenzen betont oder auch erst geschaffen werden, um gewisse andere Phänomene, nämlich zum Beispiel Gewalt an anderen Personen, Krieg, das Besetzen von Territorien etc. zu rechtfertigen, wie Rita Segato ausführt.
So, wrestling for power gets justified by invoking civilizational differences, creed differences. For example, that is why succeeding ecumenical examples were undermined in different moments of history, not only recently, but also a long time ago. For example, in Cordoba, in the, what is now Andalusia in Spain, in Cordoba, three civilizations conversed and exchanged ideas without any problem for a long time until there came the conquest of the Iberic Peninsula. Just to justify war, we create difference. Therefore, difference is there, but we create difference as a means for, as a reason for confrontation, as a reason for war. Therefore, we can deny the Huntingtonian thesis. The civilizational conflict is an outcome and not a cause. The conflict comes first, and the difference is used as an alibi, as a justified motivation.
Rita Segato erweitert diese postkoloniale Theorie um eine feministische Perspektive.
All revolutionary projects lost their path for not taking into consideration that there is a cornerstone, foundation, pillar, bedrock of power and inequality, and that is patriarchy.
Und das Patriarchat, das ist eben keine Kultur, sondern ein politisches System mit ganz bestimmten Interessen, sagt Segato.
So, patriarchy is not a set of customs, habits, traditions, neither a morality or a religion. Patriarchy is a political system, a political order. So the feminist struggle is an anti-systemic struggle, a revolutionary struggle without which no other revolution could or will can be able to reach its end, because it is the foundation stone of all unequal orders.
was denn alles unter dem Begriff Kultur gefasst werden kann, dazu werde ich näher mit Peter Beckste am Ende dieser Podcast-Episode sprechen können. Ist das Patriarchat Kultur? Rita Segato hat das gerade mit sehr guten Argumenten verneint. Aber das Patriarchat eben aus einer Machtanalyse auszusparen, ist auch nicht sinnvoll. Da kommt man nicht weit, wie Rita Segato in ihrem Beitrag schloss. Auch in dem Vortrag von Eva von Redeker, eine deutsche Philosophin und Autorin, ging es um Geschlechterdifferenz und wie diese in weitere Zusammenhänge eingegliedert werden kann. Dazu nochmals Karin Harrasser zur Einführung.
Die Eva von Redeker hat ein Buch publiziert, auch vor 2 Jahren ungefähr, wo sie sich fragt, wie eben verschiedene durch Gendercodes gekennzeichnete Ideen von Arbeit und Ökonomie eigentlich uns heimsuchen. Und die Frage, gibt es andere Ideen von Arbeit und Ökonomie und politische Freiheit und wie würden sich die denken lassen? Also auch hier ist sozusagen das Geschlecht oder die Differenzkategorie erstens eine unter vielen. In dem Fall geht es dann eben auch um das intersektionale Zusammenwirken von Gender, von Migration, von Klassenfragen. Also das geht in diese Richtung.
Intersektionalität meint genau diese vielschichtigen Zusammenhänge und Diskriminierungsformen zu beleuchten. Eine Frau macht andere Erfahrungen als ein Mann, aber eine schwarze Frau macht auch andere Erfahrungen als eine weiße Frau. Eine armutsbetroffene weiße Frau macht wiederum andere Erfahrungen mit Diskriminierung als eine wohlhabende schwarze Frau und so weiter. Bei einem intersektionalen Feminismus geht es darum, diese unterschiedlichen Situationen anzuerkennen, ohne sie gegeneinander auszuspielen und in eine Wertung zu bringen. Mit einer vielschichtigen Diagnose begann auch Eva von Redeker ihren Beitrag.
Also Where Are We Now lädt ja zurzeit diagnostischen Ausschweifungen ein, die Frage. Und also wo sind wir? Wir sind im Anbruch des Anthropozäns auf einem Planeten, dessen Bewohnbarkeit und Beackerbarkeit drastisch abnimmt. Mich interessiert das Zweitere als Bauerntochter immer eigentlich noch mehr, weil wohnen könnte man zur Not auch in Höhlen und Ruinen, aber essen kann man die nicht. Also schlechte Lage. Wir sind auch im Kapitalismus. Was bedeutet, dass der Zugang zum Essen und zu allen anderen Gütern marktförmig organisiert ist? Der Ausschluss von solchen Gütern eigentumsförmig legitimiert und die Herstellung der Güter profitorientiert. Und der Zugang wiederum zu Markteigentum und Lohnarbeit ist seinerseits durch einerseits Grenzregime, andererseits soziale Status vorstrukturiert. In diesem Inferno, das Rita Segato an einer Stelle apokalyptische Phase des Kapitalismus nennt, will ich jetzt den Fokus eigentlich verengen auf ein Phänomen, das ich das Zerbrechen der liberalen Freiheiten nenne.
Damit meint die Philosophin, dass der Freiheitsbegriff gegen emanzipative und ökologische Projekte gestellt wird. Ein Phänomen, das sie oftmals beobachten kann.
Alle Versuche, das Klima zu schützen, gesundheitspolitische Rücksichtnahme, Flüchtlingsrechte, denen wird dagegen recht effektiv angegangen mit einem Appell an die Freiheit. Jetzt könnte man sagen, hat Rita Segato eben auch gesagt, das ist eine Art Übernahme von rechts des Freiheitsbegriffs. Also wenn zum Beispiel selbst Bolsonaro als Kernziel seiner Kampagne von Freiheit spricht. Das haben wir bei Trump ja genauso, auch Meloni. Also Freiheit ist eigentlich jetzt gerade ein protofaschistischer Wert.
Und warum muss man gerade jetzt über den Freiheitsbegriff sprechen?
Es ist gewissermaßen ziemlich wenig übrig noch von Freiheit, wenn man ernst macht damit, allen Mitlebenden und also erst recht den Nachkommenden ein gleiches Maß an Freiheit zuzubilligen. Weshalb gewissermaßen auf der vernünftigen Seite, die Seite, die nicht für Willkür und für Besitzanspruch, sondern eher für Verantwortung und Rücknahme argumentiert, Freiheit oft gar nicht mehr so groß in den Raum gestellt wird, sondern eher direkt an Vernunft appelliert wird, manchmal sogar inzwischen an Opfer oder eben andere Werte, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, aber nicht Freiheit. Und ich glaube, dass wir diesen Bruch nicht als Unfall, sondern eigentlich als Zutagetreten eines Kernproblems des liberalen Freiheitsbegriffs ansehen müssen. Und um zu verstehen, was da passiert, hilft es meiner Meinung nach, den Freiheitsbegriff in seiner longue durée zu verstehen. Und das könnte auch dazu führen, dass wir besser, also das heißt in dem Fall auch radikaler, als mit so linksliberalen Formeln von Rücksichtnahme oder Selbstbegrenzung auf die Krise oder Katastrophe, in der wir uns befinden, antworten könnten.
Eva von Redeker analysiert den liberalen Freiheitsbegriff mit Blick auf Eigentum und Besitz und dessen Ausweitung. Sie zitiert dazu etwa Hannah Arendt, die beschrieb, wie diese Akkumulation von Dingen, von Land und auch von Macht notwendigerweise in Totalitarismus umschlägt und schließlich auch das Subjekt, die Subjekte, die akkumulieren, also immer mehr haben und immer mehr wollen, schließlich zerstört. Eva von Redeker stellt diesem Argument die Philosophie von Rita Segato zur Seite.
Die Akkumulation hat ja auch Objekte, nicht nur Subjekte. Vielleicht trifft es die zuletzt, aber irgendeine Art von Zerstörung passiert da gewissermaßen auch schon unterwegs, die ganze Zeit. Und diese Dimension des modernen Eigentums, die ist, finde ich, also meisterinnenhaft beschrieben bei Rita Segato in diesem Buch Wieder die Grausamkeit als die koloniale Dimension von Eigentum oder auch, wie sie oft sagt, die konquistadorische, also das Erobernde. Etwas am Eigentum ist nicht statisch, sondern es muss immer erstmal, oder zumindest im Kolonialismus wird es immer erstmal durch gewaltsame Eroberungen, Annexionen überhaupt instituiert. Es ist gewissermaßen dann eine Zerstörung von Anfang an oder von Kolumbus an. Es ist immer eine Landnahme, in der etwas unterworfen wird.
Die Geschichte des Freiheitsbegriffes müsse von der europäischen Moderne her gedacht werden und kommt aus dem Feudalismus, erklärt Eva von Redeker. Hier muss man zwischen dem Besitz von Waren unterscheiden und dem sogenannten Selbstbesitz. Selbstbesitz bedeutet, man ist nicht das verfügbare Eigentum anderer, man besitzt sich selbst. Im Feudalismus fiel dies oft zusammen mit: Wer Eigentum und Besitz hatte, der hatte auch die Möglichkeit von Selbstbesitz. Die Möglichkeit, nicht in einem totalen Abhängigkeitsverhältnis zu den Besitzenden zu leben. Auch in einigen Formen des Patriarchats wird eine Einschränkung des Selbstbesitzes erkennbar, etwa wenn Frauen und ihre Reproduktionsmöglichkeiten in Ehevertrag zum Eigentum des Mannes werden. Dass es so etwas wie Selbstbesitz gibt und dieser ein Grundpfeiler eines selbstbestimmten Lebens ist, dies sei aber erst vor allem im Hinblick des transatlantischen Handels mit versklavten Menschen deutlich geworden. Eva von Redeker fragte sich, wie sich diese Herrschaftsformen heute darstellen, und da kommen wir wieder zum Freiheitsbegriff zurück.
Statt Ehe unter Vormundschaft hat man dann Locker Room Talk oder steigende Femizidraten, sozusagen kurze, episodische, aber ganz intensive Sachherrschaft. Man hat keine Versklavung mehr, aber Lynchterror, Segregation. Und das Verrückte ist eben, dass diese Wiedereinschreibung der Herrschaft auf anderer Ebene den dominanten Subjekten oft sich darstellt als: Ich will doch nur meine Freiheit zurück oder ich will doch nur meine Freiheit behalten. Und das ist sozusagen das ideologisch Immunisierte in dieser Figur.
Wie schon Rita Segato suchte Eva von Redeker nach Wegen einer solidarischen und innerlinken Kritik, die dann auch zu einem anderen Freiheitsbegriff und einer anderen Form von Emanzipation führen könnten.
Ist jetzt vermutlich keine Überraschung mehr, wenn ich mit der These schließe, dass eine andere, eine wahre, eine begehrenswertere Emanzipation darin bestünde, dass wir uns von dem ohnehin immer schon gebrochenen Versprechen der Selbsteigentümerschaft selbst emanzipieren müssen. Also eine Emanzipation nicht wiederum in das liberale Skript, sondern hin zu einer anderen Freiheit. Einen ganz anderen Freiheitsbegriff zum Fluchtpunkt der Befreiung machen. Gibt es sowas wie den Ausgang aus dem Phantombesitz? Und da gibt's natürlich, also da brauche ja jetzt nicht ich komme, um eine Alternative anzubieten, da gibt's natürlich schon ganz viele. Also zum Beispiel die ganze marxistische Tradition mit ihrem Begriff sozialer Freiheit versucht auch, eine andere Freiheit zum Zielpunkt zu erklären. Die hat meiner Meinung nach verschiedene Probleme, aber auch das Problem, dass sie die ökologische Frage eigentlich nicht mit adressieren kann. Also das ist darin immer noch nicht passiert in Begriffen sozialer Freiheit. Es gibt andere Konzeptionen, zum Beispiel Nick Estes, Freedom as a Place, die sozusagen aus indigenem Denken heraus die die sozusagen Verwurzelung an bestimmten intakten Orten und eine ganz reiche Relationalität zum Urgrund der Freiheit machen. Das ist eine Möglichkeit. Überhaupt sind relationale Freiheitsbegriffe oft die Antwort auf diesen sozusagen falschen Individualismus. Wobei mir aber scheint, dass man viel mehr sagen muss über diese Relationen, um zu sagen, welche uns eigentlich frei machen und welche nicht. Und man wieder das Problem hat in einer Welt, wo insgesamt wir eigentlich viele Ansprüche aufgeben müssen, reicht sozusagen noch dieser Stoff, der relationale Freiheit sagt ja immer, unsere Abhängigkeit ist eigentlich das, was uns ausmacht, was wir nicht loswerden und woraus wir auch unsere Freiheit schöpfen. Wenn wir jetzt aber sehen, dass wir von immer mehr abhängig sind, auch von Dingen, die nicht gegenüber sind, sondern sowas wie der Sauerstoffkreislauf auf der Erde, das Klimasystem, dann ist es schwer, darin sowas wie eine Anreicherung der Freiheit und nicht am Ende doch irgendwie eine Beschränkung zu sehen. Und deswegen habe ich jetzt sozusagen eine Idee durchgespielt in letzter Zeit, die vielleicht schummelt, indem sie einfach aus dem liberalen Skript rausspringt.
Dazu schlägt die Philosophin vor, Freiheit nicht als Raum haben, sondern als Zeit haben zu denken.
Also zu sagen, wie können wir nicht nur jetzt frei sein, jetzt Bewegungsfreiheit haben, sondern wie können wir weiterhin frei sein, auch morgen und übermorgen noch, aber auch, wie können wir gar nicht in der Bewegungsfreiheit, sondern in der erfüllten Zeit unsere Freiheit finden.
Diese Zeit sollte wiederum nicht als Besitz gedacht werden, also insofern man hat Kontrolle über die Zeit, sondern vielgestaltiger, zum Beispiel auch Zeit für Reparation.
Auch sowas wie regenerative Zeit, also Zeit, in der man sich wiederherstellt. Und das passiert ja die ganze Zeit, ja. Also es gäbe die Natur und uns nicht, wenn nicht manche Sachen auch ganz arbeitsfrei, ohne Anstrengung, immer wieder sich herstellen würden, in sozusagen Zyklen, die aber nicht öde und immer wiederkehrend sind, sondern die auf ganz viele Arten ineinander verschränkt sind. Und wenn man Freiheit zeitlich verstehen würde, dann könnte man sehen, dass in dem Verlust dieser natürlichen Regeneration ein viel dramatischerer Freiheitsverzicht steckt, als in dem zum Beispiel der Verlust bestimmter Übergriffs- oder Bewegungsrechte, dass eigentlich das der Stoff ist, aus dem die Freiheit gemacht ist.
Somit schlug Eva von Redeker den Bogen von einer feministisch-antirassistischen und postkolonialen Machtkritik in Zeiten ökologischer Krisen. Und sie nahm darin einige Fäden von Rita Segato auf, die wir am Anfang dieser Episode von Kulturdenken gehört haben. Der letzte Beitrag zu diesem Überthema Emanzipation und Differenz, den ich Ihnen hier vorstellen darf, geht von einem Gedicht aus und wird uns die Gelegenheit geben, darüber zu reflektieren, was die Zugänge der Kulturwissenschaft zu dieser Diskussion speziell ausmacht. Dazu nochmals Karin Harasser mit einer Notiz zum Programm.
Also es sind eigentlich alles Beiträge, die versuchen, dieses Identitätspolitische mal einzuklammern und eher zu fragen, was tun wir heutzutage mit realen Differenzen, die meinetwegen sich auch an die Physis hängen, aber die jetzt nicht die Physis bedeuten, sondern die damit in Kombination Ungleichheiten oder eben auch Freiheiten produzieren. Peter Baxter wird sich mit einem ausgehend von einem sehr tollen Gedicht, ist auch eines meiner Lieblingsgedichte, damit fragen, wo die Barbaren eigentlich geblieben sind, wo also diese Othering-Effekte, durch die sich die Moderne auszeichnet, wo man die heutzutage überhaupt noch verorten kann.
Das gemeinte Gedicht wurde 1898 in Alexandria geschrieben, zirkulierte irgendwann als Privatdruck innerhalb der griechischen Community der ägyptischen Hafenstadt. Es trägt den Titel Perimenundas dos Barbaros. In Erwartung der Barbaren warten auf die Barbaren, man hat es verschieden übersetzt. In der Tat hat das Gedicht zahlreiche Übertragungen, Übersetzungen, Fortschreibungen, Anverwandlungen nach sich gezogen. Und zwar nicht zuletzt, weil es auf vertrackte Weise von dem Wort Barbaren spricht, was ja durchaus ein Reizwort ist für die Kulturwissenschaften. Was warten wir auf der Agora versammelt? Es sollen die Barbaren heute eintreffen.
Wir werden gleich mit Peter Bäckste direkt darüber sprechen können, was es denn mit diesen Barbaren auf sich hat und warum dieser Begriff für die Kulturwissenschaft wichtig ist. Bevor wir zu seiner Forschung und diesem Gedicht von Konstantinos Kavafis kommen, habe ich ihn aber gefragt, wie sich denn seine Forschung in die Kulturwissenschaft und speziell in diese Tagung Where Are We Now eingliedert.
Mein Name ist Peter Bäckste. Ich hatte 12 Jahre lang die Professur für Ästhetik in Köln an der Kunsthochschule für Medien und habe eigentlich gearbeitet so in Grenzbereichen von Bildgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Mediengeschichte. Das sind so Überlagerungen, die haben mich interessiert und beschäftigt. Und das prädestiniert einen quasi schon für kulturwissenschaftliches Arbeiten, dass man so interdisziplinär, überdisziplinär und grenzüberschreitend arbeitet.
Wer ist wir? Das ist eine zentrale Frage der Kulturwissenschaft und eine, die Peter Bäckste auch im Hinblick auf den Zusammenhalt kulturwissenschaftlicher Ansätze stellt. Und hier kommen wir auch gleich zu den Barbaren.
Ja, der Titel ist ja eigentlich recht lustig. Der hat ja was ganz Hintersinniges. Where are we now? Das kann man auf ganz verschiedene Weise sprechen, je nachdem, wie man den Akzent verteilt. Where are we now? Where are we now? Where are we now? Also man kann die Akzente sehr verschieden verteilen. Darum hätte ich auch fast eher ein Ausrufezeichen hinter dem Titel erwartet, nicht ein Fragezeichen. Also ja, Bestandsaufnahme now. Das ist schwierig, das Wort, wo sind wir jetzt? Weil die Jetztzeit besteht aus so vielen verschiedenen Zeitschichten. Gerade das lehrt ja Kulturwissenschaft auch, dass man immer in verschiedenen Zeitschichten ist. Dass man auch nie auch die Einheit des Wie, wer ist denn wir?
Provokant gefragt, ist das dann überhaupt trotzdem ein Terrain, wenn das so vielgestaltig ist, auf dem man sich trifft? Also inwiefern ist dann dieses postulierte und brüchige, aber doch gesetzte Wir produktiv? Oder vielleicht ja, auch unter welchen Voraussetzungen?
Ja, die Produktivität ist ja enorm, das ist ja überhaupt nicht zu bestreiten. Das ist ja auch hier zu bemerken, an dem Kongress und auch an den kulturwissenschaftlichen Publikationen und auch daran, dass es auch außerakademisch ja so produktiv ist. In meiner Jugend war so, dass die außerakademischen politischen Gruppen, die dockten an bei den Soziologen, bei den Politologen. Das ist vorbei. Jetzt docken die an die aktivistischen Gruppen bei den Kulturwissenschaften. Da ist der Zusammenhang da. Da hat es also richtig so eine Verschiebung gegeben. Und weil ich inzwischen in meinem Alter 2 Generationen überblicke, kann ich diese Verschiebung beobachten und finde das interessant. Also das ist ein ganz guter Hinweis drauf, dass da was funktioniert und dass dann Konnex ist. Wobei ich gern noch etwas hinzufügen würde. Es gibt so etwas, was dann immer wieder auch mal ein Fragezeichen macht hinter den ersten Begriff des Ganzen, Kultur, Cultural. Also wir haben hier auch auf der Konferenz so viel mit Zerstörungsprozessen zu tun. Zerstörungsprozessen, Vernichtungsprozessen, wo man irgendwann doch auch auf dem Punkt, wo man sich fragt, wie kommt das mit dem Wort Kultur zusammen? Wie hängt, ein gewisses Unbehagen ist da nicht ganz zu vermeiden. Mir ist das sehr aufgestoßen und hat mich fast irre gemacht, als ich bei einem Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz komme ich zu dem Tor und da steht am Tor Weltkulturerbe. Es ist von den United Nations zum World Cultural Heritage. Auschwitz ist jetzt auch Kultur. Und das hat mir den Magen umgedreht. Und da rührt es an etwas, wo man merkt, das stimmt nicht ganz. Also das, da würde man das alte Wort Barbarei, was die Kulturwissenschaft nicht mag und nicht brauchen kann, aber nicht ganz loswerden. Man wird das Wort barbarisch nicht ganz los, auch wenn man es kulturwissenschaftlich überhaupt nicht will. Man neigt ja dazu, alles zu einer Kultur zu erklären und alles kulturell zu betrachten. Da ist auch was dran. Aber es gibt irgendwo einen Grenzbereich, wo man das Wort nicht los wird. Und darum meine These, die ich später auch im Vortrag sagen möchte, dass Kulturwissenschaften auch ein Stück Barbareiwissenschaften sein müssen.
Genau diesen Satz. Und daran habe ich jetzt natürlich auch sofort, wie Sie begonnen haben, diesen Aspekt aufzugreifen, gedacht, ist eben dieser letzte, auch eigentlich sehr starke Satz, den man schon in Ihrem Abstract lesen kann, diese Kulturwissenschaften als Barbareiwissenschaften. Was wären denn die Barbareiwissenschaften? Heißt das, dass man da diesen Kulturbegriff einfach sozusagen immer wieder einackern muss und hinterfragen muss? Oder was sozusagen wollen Sie auch mit diesem Begriff der Barbareiwissenschaften?
Ja, das ist natürlich polemisch gemeint. Das ist ein ganz problematischer Begriff, ne, der so durchs 20. Jahrhundert durchgelichtert, geehrlichtert ist. Ein Walter Benjamin hat es eine neue Barbarei ausrufen wollen. Also das und, in zig politischen Lagern ist das Wort immer mal wieder aufgetaucht. Kulturwissenschaftlich ist das eigentlich ein Wort, das man nicht mag, das man nicht will. Also man, man wird doch vielleicht diesen letzten Bodenrest an diesem so etwas, das Kulturelles etwas Verbindendes haben muss und nicht einfach blanke Akte der Zerstörung und der Vernichtung. Das als Kultur zu beschreiben, finde ich unangemessen. Also da bleibt etwas, was nicht ganz aufgeht in der Rechnung und was vielleicht auch dann für die Kulturwissenschaften insofern gut ist, dass sie nicht mit so einem völlig entgrenzten Begriff von Kultur zu tun hat, der kein anderes mehr kennt. Auf einmal, das ist begriffslich ganz schwierig. Wenn alles zu einer Kultur wird, dann entstehen auch schnell Ansprüche so auf Überdehnung des Terrains und das ist nicht gut. Das tut dem eigenen Ansatz nicht gut. Man braucht eine Hellhörigkeit auch für das, was noch jenseits davon ist. Und die verliert man, wenn man alles zur Kultur erklärt.
Problematisch ist der Begriff der Barbaren nicht zuletzt wegen seiner Herkunft. Die Bedeutung habe sich aber gewandelt, erklärt Peter Baxter.
Die Herkunft des Wortes ist natürlich so, im Griechischen sind die Barbaren immer die anderen, die kein Griechisch sprechen. Das sind immer die da draußen. Aber das hat sich ja inzwischen völlig umgekehrt. Es sind ja nicht mehr die da draußen, die mit dem Wort belegt werden, sondern die da drinnen. Die hier drinnen die Gewalttaten machen, die hier drinnen die Folterzellen betreiben und die Massengräber organisieren und so weiter. Die sind jetzt ja gemeint mit dem Wort. In dieser Dimension wird man das Wort nicht loswerden. Das ist beängstigend, das Wort ist selber wie so ein Wiedergänger in den Kulturwissenschaften. Und heute Morgen haben wir gerade hier Beiträge zur Shoah gehört, zu den Unorten der Massengräber, der verschütteten Massengräber in Polen. Martin Pollack hat darüber sehr bewegend gesprochen.
Ein Gespräch mit Martin Pollack können Sie in der nächsten Episode von Kulturdenken hören, die von Hanna Ronsheimer gestaltet ist und sich dem Erinnern widmet.
Und das rührt alles an so eine Grenze, wo man nicht mehr das alte Spiel von hier Kultur, da Barbarei, aber sondern hier Kultur und drin ist noch ein barbarischer Kern. Das meine ich.
Peter Baxter stellte diese schwierigen Fragen der Kulturwissenschaften anhand eines Gedichts.
Es ist ein wunderbares Gedicht von Konstantinos Kavafis, griechischer Dichter, der am Rande des Hellenischen in Alexandria gelebt hat, um 1900 herum, 1933 ist er gestorben, hat dort als diasporischer Dichter am Rande des griechischen Sprachraums gelebt, in einer gewissen Exilsituation auch, dann war er noch als Gay in der Stadt eine gewisse Besonderheit und hat exakt 154 Gedichte gefeilt in 30 Jahren. Und davon habe ich mir eins genommen, um diese randständige Position des Mannes zu betonen, indem er ein Gedicht geschrieben hat, Warten auf die Barbaren. Und der Clou des Gedichtes ist, es gibt keine mehr, sie kommen gar nicht. Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, die Kulturwissenschaften jederzeit gerne unterschreiben. Und es gibt keine Barbaren mehr. Das ist eine ganz nette, ironische Wendung, die er in das Gedicht eingetragen hat. Und das ist eine gute Probe drauf, um sich daran abzuarbeiten, was wir meinen mit Kulturen, mit Barbaren. Und sind die Barbaren weg? Kommen sie doch noch? Wie ist das Verhältnis? Und ich habe es eigentlich so, ich mag das Gedicht sehr. Und ich mag den Dichter sehr, weil es so eine ganz randständige Position. Und wenn jetzt Sigrid Weigel in ihrem ersten schönen Einleitungsvortrag gesagt hat.
Sigrid Weigel und ihre Gedanken zur Kulturwissenschaft als ein Feld am Rand der Disziplinen ist in der ersten Episode von Kulturdenken zu hören. Was sagt Peter Baxter zum Untertitel der Konferenz? Where are we now?
Oder mit Walter Benjamin gesagt hat, also im Randständigen daheim zu sein. Das gilt für den Konstantin Kavafis in ausgezeichneter Weise.
Und was sagt Peter Baxter zum Untertitel dieser Konferenz, Where Are We Now? Der lautete nämlich Kulturwissenschaftlich Arbeiten von 1993 bis 2043.
Ich muss sagen, ich habe im ersten Moment, als ich das las mit dem 2043, das wie ein Abschlussdatum gelesen. Dann sollte Schluss sein, als ob bis dahin machen wir es noch und dann ist Ende. So ist das bei mir irgendwie angekommen. Und das war aber natürlich nur so als weitere Markierung auf dem weiteren Weg so gedacht. Aber es hatte trotzdem so etwas wie 50 Jahre, hat einen Anfang und hat ein Ende. Und diese Endbestimmung bei mir hat im Moment gebraucht, bis der Groschen fiel, dass das eben auch ein Gedankenspiel ist, was man damit macht. Nach 30 Jahren ist man ja eigentlich noch recht jung.
Das IFK feierte mit dieser Tagung seinen 30-jährigen Geburtstag.
Also dann kann man auch noch gute Perspektiven entwerfen. Und wir leben ja im Zeitalter der Prognostik. Ja, hat zwar vieles so historische Dimensionen, aber ohne Prognostik geht ja heutzutage gar nichts mehr. Börsenprognosen, Klimaprognosen, Wahlprognosen, vor allem die Klimaprognosen. Ich meine, Prognostik ist das Ding. Und eigentlich, das hätte man hier noch stärker machen können. Und das war hier angedeutet quasi, dass man ja, Zukunftsfragen sind für unsere Gesellschaft so entscheidend geworden. Andere mögen mehr von der Vergangenheit gelebt haben, aber wir leben alle von der Zukunft, die wir nicht recht im Griff haben. Und darum ist diese Dimension, darauf verwiesen zu haben, so habe ich das dann am Ende gelesen, ganz wichtig. Wir zehren von einer Zukunft, die wir nicht im Griff haben. Und das hat zum Teil hoffnungsvoll, aber zum Teil auch beängstigende Aspekte wie etwa Klimazukunft.
Über Klimazukünfte wird es in der 5. Episode von Kulturdenken gehen, wo kulturwissenschaftliche Beiträge zur Ökologie vorgestellt werden. Für heute darf ich mich im Namen des IFK, des Internationalen Forschungszentrums für Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien, verabschieden. Am Mikrofon war Julia Grillmeier. Ich danke sehr für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Kulturdenken.